Ewigkeitssonntag, da geht es um die letzten Dinge, um die Zukunft, auch darum, dass unsere Zeit begrenzt ist. Das treibt ja viele Menschen um, nachdem sie das dann irgendwann so verstanden haben, dass es tatsächlich auch sie selber betrifft. Das passiert ja meistens erst so nach der zweiten, in der zweiten Lebenshälfte. Am Anfang weiß man das irgendwie, aber glaubt es nicht wirklich. Das ist noch 800 Jahre weg und die vergehen dann schneller, als man denkt. Und dann versuchen Menschen alles Mögliche, um dem zu entgehen. Ich habe letztens gelesen in der Zeitung von Ray Kurzweil, das ist ein bekannter Zukunftsprognostiker, der ist also der Meinung, dass etwa 2024, ist gar nicht mehr so lange hin, dass dann man mit Biotechnologie die Gene reparieren kann, was da so im Alter mit der Zeit abnimmt. Und dass man so bis 2045 dann mit winzigen Nanorobotern die Zellen reparieren kann und dann tatsächlich ewig leben kann. Und das will er natürlich gerne miterleben. Der ist jetzt so Ende 60 und isst jetzt am Tag 150 bis 250 Tabletten mit Vitaminen und Mineralien und allem Möglichen, um bis dahin noch durchzuhalten. Dann ist er so knapp 100. Mal gucken, ob er durchhält. Also der Wunsch, nicht zu vergehen, wenn man stirbt, der kann schon ziemlich bizarre Blüten treiben. Gibt es einen zweiten Akt unseres Lebens? Und in der Predigt heute geht es auch darum, da versuchen Leute, Jesus auf den Zahn zu führen, zu diesem Thema. Und sie servieren ihm auch eine ziemlich schräge, eine ziemlich bizarre Geschichte, um ihn damit aufs Glatteis zu führen. Wir hören ein zünftiges rabbinisches Streitgespräch. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 18. Da kamen Sadduzäer zu Jesus. Die Sadduzäer bestreiten, dass die Toten auferstehen werden. Lehrer, sagten sie, Mose hat uns die Vorschrift gegeben, wenn ein Mann stirbt, eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es einmal sieben Brüder. Der Älteste heiratete und starb kinderlos. Darauf heiratete der Zweite, die Witwe, starb aber auch kinderlos. Beim Dritten war es genauso. Alle sieben heirateten sie und starben ohne Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist das nun bei der Auferstehung der Toten, wenn es eine gibt? Wessen Frau von allen wird sie dann sein? Sie war ja mit allen sieben verheiratet. Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten und sich heiraten lassen, sondern sie werden sein wie Engel im Himmel. Was aber die Sache mit den Toten überhaupt betrifft, dass sie nämlich auferweckt werden. Habt ihr nie im Buch Moses die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen? Und wie Gott dort zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr seid also ganz und gar im Irrtum. Die Sadduzäer kommen also zu Jesus. Sadduzäer, das war die Partei der besser verdienenden, gebildeten Leute. Die höher gestellten Priester gehörten dazu, die Oberschicht. Vom normalen Volk kaum jemand, dort waren sie auch nicht sehr beliebt. Das Volk hat sich an die Pharisäer gehalten. Das war eine echte Volkspartei, die haben sich mit den Problemen des Lebens beschäftigt. Aber die Sadduzäer, die hatten Einfluss. Die waren mit an der Regierung, die saßen im Parlament, der Tempel war ihre Domäne. Und dort haben sie auch gelehrt. Markus erwähnt sie in seinem Evangelium nur hier, in dieser Geschichte. Und weist auch gleich auf den Punkt, der für das Folgende wichtig ist. Die Sadduzäer glauben nicht daran, dass die Toten auferstehen werden. Und sie haben da durchaus biblisch argumentiert. Wobei Bibel, das war für sie die fünf Bücher Mose, die Tora. Das ist das Wort Gottes, das gilt. Alles andere sind für sie spätere Ergänzungen, die nicht verbindlich sind. Die Propheten, die sind zweitrangig. Die Schriften, wie Psalmen oder Hiob oder Daniel, die sind drittrangig. Das sind alles so neumodische Lehren, die keine biblische Geltung beanspruchen dürfen. Und das gilt natürlich dann auch für die Dinge, die nur darin gelehrt werden, wie zum Beispiel die Lehre von der Auferstehung. Die Pharisäer und das Volk, bei denen war das anders, da galten diese Schriften auch als Bibel, als Wort Gottes und als verbindlich. Nun ist es tatsächlich so, dass in den Schriften des Alten Testamentes erst sehr spät von einer Existenz nach dem Tod die Rede ist. Also von einer Existenz nach dem Tod, die diesen Namen wirklich verdient, nicht nur so ein dahindämmerndes Totenreich. Und das auch nur so am Rande. In den Mosebüchern, in der Tora, ist das gar nicht erwähnt. Also diese Leute kommen jetzt zu Jesus und sie legen ihm einen Fall vor. Ausgangspunkt ist ein biblisches Gesetz, natürlich aus den Mosebüchern, die anderen gelten ja nicht. Lehrer, sagten sie, Mose hat uns die Vorschrift gegeben, wenn ein Mann stirbt und seine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Die Schwagerehe, das steht im 5. Mosebuch, Kapitel 5, wenn ein Mann ohne Erbe stirbt, dann soll sein Bruder die verwitwete Frau heiraten und der erste Sohn aus dieser Beziehung gilt als Nachkomme des Bruders, der kinderlos geblieben ist. Das ist für uns komisch, aber in Stammesgesellschaften durchaus üblich, um zu verhindern, dass so Stammeslinien abbrechen, dass sie wieder weitergehen, um den Besitz in der Sippe zu halten. Allerdings zur Zeit Jesu war dieses Gesetz auch schon Schnee von gestern. Das wurde auch nicht mehr, hatte keine praktische Bedeutung mehr. Aber darum ging es den Sadduzäern auch gar nicht. Die legen zu diesem Gesetz Jesus jetzt einen Fall vor. Man könnte sagen, eine Frau, sieben Männer und der Himmel. Nun gab es einmal sieben Brüder. Der Älteste heiratete und starb kinderlos. Darauf heiratete der Zweite die Witwe, starb auch kinderlos. Beim Dritten genauso. Alle sieben heirateten sie und starben ohne Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Das klingt unwahrscheinlich, das klingt konstruiert, aber darauf kommt es nicht an. Letztlich kommt es nur darauf an, eine Frau, die nacheinander mit mehreren Männern verheiratet war. Unwahrscheinlich, also mit sieben ist es vielleicht unwahrscheinlich, aber möglich. Und jetzt die Frage, die Sie dazu stellen, wie ist das denn nun bei der Auferstehung der Toten, wenn es eine gibt? Wessen Frau von allen wird sie dann sein? Sie war ja mit allen sieben verheiratet. Also sie sagen, pass auf Jesus, mal als Gedankenexperiment nehmen wir mal an, ihr habt da recht mit eurer Meinung, das mit der Auferstehung der Toten, das stimmt, nur mal angenommen. Und dann passiert sowas. Wessen Frau ist sie denn dann? Dann sind die doch alle wieder lebendig. Dann stehen also da hier sieben Männer, wedeln alle mit ihrer Hochzeitsurkunde und die eine Frau. Und sagen zu ihr, hallo, da bist du ja wieder. Was ist denn dann? Dann hätte doch diese Frau allen Ernstes sieben Männer auf einmal. Das geht doch nicht. Das seht ihr mal, sagen sie, welcher Unsinn dabei rauskommt, wenn das stimmen würde mit der Auferstehung der Toten, wenn man das mal weiterdenkt. Da kommt ein unentwirrbares Durcheinander von Beziehungen raus. Nun winde dich jetzt mal raus da. Solche Fragen sind tatsächlich diskutiert worden, die sind auch beantwortet worden. Die Pharisäer haben das Problem pragmatisch gelöst. Die haben gesagt, die hätten in dem Fall gesagt, die Frau ist dann die Frau des ersten Mannes. Und die anderen gehen dann leer aus. Was wird jetzt Jesus dazu sagen? Jesus beantwortet diese Frage. Er antwortet auf zwei Fragen. Er beantwortet zuerst die Frage, wie wird es sein mit der Auferstehung der Toten? Wie sieht das aus? Und die zweite Frage, gibt es das überhaupt, eine Auferstehung der Toten? Ist das denn denkbar? Zuerst sagt er was zum Wie. Das heißt, noch vorher, bevor er auf die Frage eingeht, sagt er erstmal, ihr irrt euch. Das ist eigenartig. Sie hatten ihm ja eigentlich nur eine Frage gestellt und hatten gar keine Antwort gegeben. Sie haben gar nichts behauptet, indem sie sich irren könnten. Aber es gibt so eine Fragen, die kann man nur falsch beantworten, die kann man gar nicht richtig beantworten. Da steckt der Irrtum schon in der Frage. Oder die Frage setzt etwas voraus, was falsch ist. Und genauso ist es auch bei Ihnen. Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Also er sagt, der Irrtum steckt in der Voraussetzung, die ihr habt, in der Vorstellung Auferstehung, und dann läuft das Leben weiter in den gleichen Bahnen, in den gleichen Ordnungen wie vorher. Gut, alles besser, glanzvoller und manches Negative wird nicht mehr sein, aber trotzdem eine Fortsetzung des bisherigen Lebens mit Ehe und Kinderkriegen und Generationen und so weiter. So haben sich die Pharisäer das auch wirklich vorgestellt. Auch Mohammed lehrt das so im Koran. Der Tod ist so eine Art Unterbrechung und dann geht es wieder weiter, nur eben besser. Jesus sagt, das ist falsch. Diese Vorstellung ist falsch. Die Auferstehung und das Leben danach, das ist nicht einfach die aufpolierte Fortsetzung von unserem jetzigen Leben. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten und sich heiraten lassen, sondern sie werden sein wie Engel im Himmel, sagt er. Wie Engel im Himmel, das heißt nicht unbedingt, dass wir dann nicht mehr Mann oder Frau sein werden. Unser Geschlecht, das ist nicht ein Zusatz zum Menschsein an sich, das dann auch fehlen könnte, sondern wir sind von Anfang an geschaffen als Frau oder als Mann. Aber wie es in der Vollendung dann kein Sterben mehr geben wird. So sagt er auch keine Geburt, keine Ehe, kein Wechsel der Generationen. Wie die Engel im Himmel, an die die Sadduzäer übrigens auch nicht glaubten. Also schön, dann wissen wir, wie es dann sein wird, wie wir dann sein werden, ne? Wie die Engel im Himmel. Wissen wir natürlich nicht, wie wir sein werden. Wissen wir nicht viel mehr wie vorher, weil wir ja auch nicht wissen, wie die Engel im Himmel sind. Was wir hier erfahren, ist nur das, es ist nicht einfach eine Fortsetzung, es ist nicht einfach eine bessere Fortsetzung, sondern es ist ein ganz neues Leben von Gott. Anders als das, was wir jetzt haben. Obwohl wir immer noch wir selber sind, als Person bleiben. Trotzdem wird es also mit erheblichen Überraschungen verbunden sein. Es gibt eine alte Geschichte von zwei alten Mönchen, die oft zusammen nachgedacht haben, wie wird das wohl sein mit der Auferstehung? Wie wird es sein mit dem Leben danach? Ist das wirklich so, wie wir uns das vorstellen? Oder ist es nicht so? Und das hat sie brennend interessiert und dann haben die beiden sich ein Versprechen gegeben, gegenseitig, und sie haben gesagt, pass auf, wer zuerst von uns stirbt, der kommt nochmal zurück, irgendwie. Und dann sagt er dem anderen, ob es so ist, ist es so, wie wir es uns gedacht haben, oder ist es nicht so. Und eines Tages stirbt der Erste. Und in der Nacht darauf erscheint er tatsächlich dem anderen im Schlaf und der fragt, und was ist jetzt? Wie ist es? Ist es anders? Ist es so? Und der sagt ihm nur zwei Worte, und weil er ein Mönch ist, sagt das auf Lateinisch, er sagt, totaliter aliter. Es ist total anders. Total anders. Das ist der erste Teil der Antwort Jesu hier. Es ist nicht einfach eine Verlängerung unseres Lebens im Himmel, wo dann tatsächlich alles Mögliche sich verwirrt, wenn wir das versuchen, uns vorzustellen, sondern was dann kommt, das ist total anders. Und mehr Futter hat er an dieser Stelle nicht für unsere Neugierde über das Wie. Ich vermute mal, wir könnten es vielleicht auch gar nicht fassen, wir könnten es uns vielleicht auch gar nicht vorstellen. Also das ist der erste Teil seiner Antwort. Dann kommt der zweite Teil auf die Frage, gibt es überhaupt eine Auferstehung? Das steht ja dahinter. Die wollten eigentlich ja zeigen, was das für ein Quatsch ist. Und jetzt argumentiert Jesus von der Bibel her. Und zwar von dem Teil der Bibel, den auch die Sadduzäer anerkennen. Er stellt sich auf ihren Boden, er geht aus von ihren Voraussetzungen. Und er nimmt auch nicht irgend sowas vom Rande, irgendeinen Nebensatz, sondern er nimmt die zentrale Mitte der Tora. Was aber die Sache mit den Toten überhaupt betrifft, dass sie nämlich auferweckt werden. Habt ihr nie im Buch Moses die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen? Und wie Gott dort zu Moses sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Die grundlegende Gottesoffenbarung im Dornbusch, die Stelle, wo Gott sich seinem Stellvertreter vorstellt. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das ist schon mal das Erste, dass da steht, ich bin. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die sind ja alle drei längst gestorben, als er das sagt. Auch an dieser Stelle, als er das Mose sagt. Und da sagt er nicht, ich war der Gott Abrahams und ich war der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, sondern er sagt, ich bin. Und dann das Zweite, Gott ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Also können doch Abraham, Isaak und Jakob nicht im Tod bleiben, nicht mit diesem Gott. Klingt auf den ersten Blick ziemlich spitzfindig, hat er doch noch irgendwas gefunden, wo er was anhängen kann, aber das ist mehr als ein Spiel mit Worten. Das ist ein grundlegender Wechsel der Perspektive. Jesus sagt damit, Auferstehung der Toten, da dürfen wir nicht von uns aus denken, von unseren menschlichen Erwartungen, von unseren Vorstellungen. Sonst landen wir mit den Sadduzäern in Absurdistan. Da müssen wir ausgehen von Gott in seiner Lebendigkeit, von Gott in seiner Treue. Gott ist der lebendige Gott. Und wenn er zu einem Menschen in Beziehung tritt, dann wird diese Beziehung nicht abbrechen, dann wird die bleiben. Dann bleibt die lebendig, wie Gott lebendig ist. Und dann bleibt die dauernd, wie Gott dauernd ist. Und deshalb, wer zu Gott in Beziehung steht, der verfällt nicht im Tod. Der wird gehalten von dieser Beziehung. Der wird Anteil haben an seiner Lebendigkeit. Der wird auferstehen. Weil Gott der lebendige Gott ist, deshalb werden wir auferstehen. Und nicht, weil wir eine unsterbliche Seele hätten oder einen göttlichen Funken in uns oder sowas in der Art. Das lehrt die Bibel so nicht. Nichts, was wir in uns haben, brauchen wir auch nicht. Die Beziehung macht es. Die Beziehung zu einem lebendigen Gott, der diese Beziehung, die er zu uns aufnimmt, nicht wieder abbricht. Und auch nicht von etwas anderem abbrechen lässt. Auch nicht vom Tod. Also, dass wir auferstehen werden, das ist mehr als ein Schriftbeweis. Das ist mehr als eine Ableitung aus einer Bibelstelle. Das passiert doch nicht deshalb, weil das und das dort und dort steht. Sondern, weil Jesus Gott kennt. Weil Gott der lebendige Gott ist. Und wer von ihm angeredet wird, wer von ihm zur Gemeinschaft berufen wird, zur Gemeinschaft mit ihm, der kann einfach nicht mehr dem Nichts verfallen. Der kann daraus nicht wieder rausfallen. Der kann nicht dem Tod verfallen. Dieses Verhältnis zu Gott findet seine Grenze nicht im Tod. Gott ist es treu, der lässt es nicht zu, dass das wieder zu Ende geht und für immer abgebrochen bleibt. Und der das sagt, das ist Jesus. Das ist für den nicht so eine nette Debatte. Man kann doch mal ein Streitgespräch führen und den anderen zeigen, dass man doch noch irgendein Argument hat, worauf sie nichts sagen können, sondern das war seine Sendung. Seine Sendung war, sich selber aufs Spiel zu setzen, genau dafür, dass Menschen mit diesem lebendigen Gott zusammenkommen und zusammenbleiben. Und er wird seinen Tod darauf wagen, wenige Tage später, nachdem dieses Gespräch hier stattfindet. Also Jesus hat sich selber darauf verlassen, dass es so stimmt, dass es so ist. Er hat sich ganz darauf verlassen und er verkündigt uns, dass das bei uns auch so ist. Wenn wir in Beziehung zu Gott bleiben, dann ist das auch in Ewigkeit. Wie das dann aussieht, diese bleibende Gemeinschaft mit Gott und unter uns dann, das sagt er nicht, wir können es uns vermutlich auch nicht vorstellen. Aber er sagt uns, wer in Gottes Liebe zu Hause ist, der muss sich darum auch keine Sorgen machen. Jesus wird uns die Wohnung bereiten, sagt er an einer anderen Stelle. Und das ist es wert, dass wir uns jetzt schon darauf freuen, dass wir darin zur Ruhe finden und dass wir davon zehren in unserem Denken und Arbeiten und feiern. Amen. Amen.